wir wirklich in den Text einsteigen. Worum geht es in dem Text davor? In Jakobus 5, 1 bis 6. Ich habe den Text jetzt nicht für euch an die Wand hier geworfen, aber ihr könnt gerne in eure eigene Bibel hineinschauen. Jakobus beschreibt hier in diesen ersten 6 Versen ungerechte Verhältnisse. Er spricht hier von Reichen, er spricht hier von den Mächtigen und er spricht auf der anderen Seite von den Armen, von den Schwachen. Und er sagt, dass die Reichen hingehen und die Armen ausbeuten, sie schuften lassen, aber dann ihnen nicht geben, was ihnen zusteht. Also Ungerechtigkeit leiden. Und Jakobus sagt den Reichen, ihr habt diesen armen Menschen, die sich nicht wehren können, ihr habt mit ihnen ein leichtes Spiel. Ja, ihr habt ein leichtes Spiel mit ihnen. Aber er sagt auch zu den Armen, das ist interessant, er sagt nicht jetzt, er sagt, habt Geduld, er sagt nicht, jetzt fangt an, euch zu wehren. Ja, gründet eine Organisation, eine Gemeinschaft und stellt euch gegen die Ungerechtigkeit auf. Ihr habt ein Recht zu kämpfen. Er sagt, habt Geduld. Habt Geduld. Wie kann man trotz schlechter Erfahrungen Geduld lernen? Wie ist das möglich? Das Erste habe ich genannt, Lerngeduld, denn Jesus kommt bald wieder. Lern Geduld, denn Jesus kommt bald wieder. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Gleich dreimal in diesem Anfangstext, wenn man noch Vers 9 mit dazu nimmt, gleich dreimal verweist Jakobus, wenn er über Geduld spricht, auf die große Hoffnung der Gläubigen. Dreimal. Vers 7, bis zur Ankunft des Herrn. Vers 8, denn die Ankunft des Herrn ist nahe. Vers 9, siehe, der Richter steht vor der Tür. Und er redet damit vom Wiederkommen Jesu, vom zweiten Advent. Der zweite Advent ist ein Grund, sagt Jakobus, Geduld zu lernen. Lieben, wir gehen in eine Weihnachtszeit, freuen uns hoffentlich auch auf die Zeit. Advent, Andreas hat es schon angedeutet, gesagt, heißt was? Ankunft. Es ist die Zeit, wo wir in eine neue, besinnliche Zeit, eine schöne Zeit eintreten, aber es ist auch eine Zeit, das sagt uns Jakobus, die dazu gedacht ist, uns Geduld zu lehren und zu lernen. Denn sie redet vom zweiten Kommen Jesu, die noch nicht stattgefunden hat. Das gebräuchlichste Wort, das wir im Neuen Testament finden, wenn es über die Ankunft des Herrn, das Wiederkommen von Jesus Christus redet, ist das Wort Parousia. Das ist auch das Wort, das Jakobus hier zweimal gebraucht. Die Parousia, sagt er. Bauer sagt dazu, das Wörterbuch, das Wort dient für das Hervortreten der verborgenen Gottheit, die ihre Gegenwart durch Machtentfaltung erweist. Das Wort Parousia dient für das Hervortreten der verborgenen Gottheit, die wir jetzt noch nicht deutlich sehen können. Aber dass es dann sichtbar wird für alle, das Hervortreten der verborgenen Gottheit, die ihre Gegenwart dann aber durch Machtentfaltung erweist. Das ist es, worauf wir warten. William Barclay sagt, es wird gebraucht, um die Invasion eines Landes durch eine andere Armee zu beschreiben. Es wird speziell für den Besuch eines Königs in einer Provinz seines Reiches gebraucht. Wenn dieses Wort für Jesus gebraucht wird, dann bedeutet es, dass sein zweites Kommen die finale Invasion der Erde durch den Himmel darstellt. Und dass er als König kommen wird, um die finale Unterwerfung und Verehrung seiner Untertanen zu empfangen. Es ist gewaltig, was da beschrieben wird, nicht wahr? Mit dem Wort Parousia. Aber darauf warten wir. Das ist das Bild, was Jakobus hat, wenn er von der Ankunft des Herrn redet. Unser Herr kommt. Und er sagt, seine Invasion steht kurz bevor. Wir warten auf eine Invasion. Und das wird alle bestehenden Ordnungen, die wir kennen, verändern. Verändern. Ihr Lieben, Jesu Kommen ändert alles. Ändert alles. Und die jährliche Adventszeit ist dazu gedacht, uns daran zu erinnern. Wir leben alleine, wenn wir das wahrnehmen können. Wenn wir wahrnehmen können, dass die Zeit, so wie wir sie jetzt erleben, so nicht immer bleiben wird. Dass sie kurz davor steht, gewaltig verändert zu werden. Dass eine Umwälzung bevorsteht. Dann kann allein dieses Wissen, wenn wir das in Verbindung mit Jesu Wiederkommen bringen, uns helfen, egal welches Leid, egal welchen Mangel, egal was wir durchgehen. Letztlich uns helfen, uns mit Hoffnung zu ernähren. Und unsere Hoffnung wird nie ausgehen. Wir werden immer etwas haben, woraus wir uns ernähren können. Woraus wir die Geduld, die wir brauchen, um das, was wir jetzt erleben, durchhalten zu können. Stark halten können. Jemand sagte mal, es ist bemerkenswert, je mehr die christliche Gemeinde in den vergangenen 2000 Jahren verfolgt wurde und litt, umso mehr warteten sie und sehnten sich nach Jesu Rückkehr. Aber je mehr die Gemeinde Jesu im Überfluss lebte, wohlhabend und bequem wurde, umso kleiner wurde das Interesse an Jesu Rückkehr. Wo steht es bei dir heute Morgen? Wie hoch ist dein Interesse heute Morgen daran, dass Jesus doch bald wiederkommen möchte? Zurückkommen möchte? Vielleicht leiden wir nicht genug, wenn das keine Sehnsucht mehr in uns ist. Vielleicht geht es uns zu gut? Lebe aktiv in der Hoffnung, dass Jesu zweites Kommen bevorsteht. Dafür ist Advent da. Und ihr Lieben, was für ein Trost ist das, wenn wir leiden müssen, wenn wir durch Prüfungen gehen. Wenn wir Dinge durchschreiten müssen, die uns einfach Kraft kosten, wo Unsicherheit unsere Seele quält. Paulus schrieb als Ermutigung an die Römer, denn ich denke, dass die jetzigen Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll an den Kindern Gottes bei seiner Erscheinung. Er sagt, das wird in keinem Verhältnis stehen. Was immer wir jetzt leiden, es wird in keinem Verhältnis stehen zu der Herrlichkeit, die mit der Parousia offenbart werden wird an den Kindern Gottes. Im Nu wird es ausgeglichen sein. Und Petrus unterstützt Paulus mit seinen Worten, wenn er sagt in 1. Petrus 1, 6 und 7, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden werde als das köstliche Gold, das durch Feuer erprobt wird, zur Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Christi. Ihr Lieben, Petrus sagt, eure Standhaftigkeit, eure jetzige Standhaftigkeit, wenn ihr standhaft bleibt, im Leiden, in Geduld, wird euch Ruhm und Lob und Ehre einbringen, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist ein Grund, Geduld zu lernen. Das ist ein starker Grund, Geduld zu lernen. Ihr seht, es lohnt sich, auch mit schlechten Erfahrungen im Umgang mit Geduld, weiter Geduld zu lernen. Weil Jesus wiederkommt und weil er gottehrende Geduld belohnen wird. Belohnen wird. Was hilft uns, geduldig zu sein, auch wenn wir negative Erfahrungen durchlebt haben? Negative Erfahrungen mit der Geduld. Die Wiederkunft Jesu. Lerne Geduld, denn Jesus kommt bald wieder. Zweitens, lerne Geduld im Miteinander, nicht gegeneinander. Die Gemeinschaft kann einen wesentlichen Effekt zum Lernen meiner Geduld beitragen. Jakobus sagt, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Bis jetzt hat Jakobus zu wem auch immer er hier gesprochen hat, jüdischen Versammlung oder wen auch immer hier, zu der ganzen Versammlung gesprochen. Er spricht von Brüdern in Vers 7, sagt, dass sie zusammen geduldig warten sollen auf die Ankunft des Herrn. Aber jetzt muss er sie daran erinnern, nicht übereinander zu klagen, zu stöhnen und zu seufzen. Und ich habe mich gefragt, warum? Und ich sehe die Verbindung darin, dass es hier um ungerechtes Leiden geht, was die Gemeinschaft, der eine mehr, der andere weniger, aber wo jeder dran leidet. Und möglicherweise versucht Jakobus hier, Rivalitäten einzudämmen, die leicht entstehen können, wenn eine christliche Gruppe ungerechte Zeiten durchlebt. Und wenn alle leiden. Eine mehr, der andere weniger. Ihr Lieben, es ist nicht automatisch, dass man als christliche Gruppe zusammenwächst im Leiden. Das geschieht nicht automatisch. Aber ich denke, es ist genau das, was Jakobus mit diesem Text erreichen will. Wenn ihr schon leidet, sagt er, wenn ihr schon leidet, dann leidet zusammen. Ertragt das Leid miteinander. Ihr könnt ungerechtes Leid viel besser ertragen, wenn ihr in der Ermutigung der Gemeinschaft steht. Mehr als wenn ihr einsam seid oder allein unterwegs seid. Und widersteht der Versuchung im Leiden, andere zu verletzen. Leid, ihr Lieben, ist eine Chance für ein stärkeres Miteinander. Es ist eine Chance, aber das geschieht nicht automatisch. Das geschieht nicht automatisch. Ihr Lieben, Gläubige müssen schon viele ungerechte Angriffe von außen ertragen, sagt Jakobus. Und das Letzte, was ein Gläubiger dann noch braucht, sind Angriffe von innen. Aber das ist die Gefahr, vor der er warnt. Das ist die Gefahr, vor der er warnt. Ihr Lieben, ich sehe die Gefahr hier drin. Unser persönliches Leiden, das kann uns blind machen für den Schmerz und das Leiden des anderen. Dass wir nur noch unser eigenes Leiden sehen und wahrnehmen. Und nicht verstehen, warum andere uns nicht mehr trösten und wir nicht mehr das Herz und die Augen offen haben, dafür, wie sehr andere leiden. Aber so soll es nicht sein. Und wenn wir nicht verstehen wollen, was unsere Verantwortung ist im Blick auf das Leid des anderen, wenn wir das nicht wahrhaben wollen, wenn wir das nicht sehen wollen, dass wir auch eine Verantwortung haben, trotz eigenen Leidens, sie in ihrem Leid zu trösten und zu ermutigen und zu erbauen. So spricht Jakobus ein warnendes Wort und sagt, siehe, der Richter steht vor der Tür. Der Richter steht vor der Tür. Lieben, darum ist das Miteinander eine Chance, mehr Geduld zu lernen. Darum brauchen wir einander, während wir dabei sind, die Lektionen der Geduld zu erlernen. Das Miteinander kann uns helfen, gemeinsam leiden. Menschen in ihrem Leid nicht allein zu lassen und nicht unser Leid immer in den Mittelpunkt zu stellen. Ich mag leiden. Aber andere leiden auch. Und das mal wahrnehmen und sagen, ja, es ist so. Und ich will dem anderen dienen in seinem Leid. Was hilft uns, geduldiger zu sein, auch wenn wir negative Erfahrungen im Warten gemacht haben? Was hilft uns, geduldiger zu werden? Lerne Geduld, denn Jesus kommt bald wieder. Zweitens, lerne Geduld im Miteinander, nicht gegeneinander. Leiden birgt die Gefahr, ein Gegeneinander zu errichten, aber es birgt auch die Chance, ein Miteinander zu bauen. Und das Letzte, was ich sehe. Lerne Geduld an den Geduldigen. Lerne Geduld an den Geduldigen. Und da kommen wir nochmal zurück, auch auf Vers 7 und dann die Verse 10 bis 11. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde, hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Jakobus nennt hier in diesem Abschnitt, also in diesen drei Versen, drei Gruppen, drei Vorbilder und sagt, schaut sie euch an, lernt von ihnen. Denkt über sie nach. Das eine ist der Landwirt, der Bauer. Wo muss er Geduld lernen? Die zweite Gruppe sind die Propheten. Denkt sicherlich hier an die Propheten des Alten Testaments. Und die dritte Gruppe oder die dritte Person, hier wird er namentlich, hier wird es dann sehr konkret und sehr greifbar, Hiob. Sagt, lernt an ihnen Geduld. Der Landwirt, Vers 7. Ihr Lieben, für einen Farmer oder für einen Bauern war die Ernte in Palästina überlebenswichtig. Und so steckt er seine ganze Energie, seine ganze Kraft und sein ganzes Know-how und sein ganzes Können in eine gute Ernte. Er sorgt dafür, dass die Vögel das Saatgut nicht fressen. Er muss ja Samen säen, sonst kann er seine Familie nicht ernähren. Und manchmal wird auch in der Bibel das als ein schmerzlicher Prozess beschrieben. Dieses Ausstreuen des Samens. Psalm 126 beschreibt das zum Beispiel. Hier sind wohl Rückkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft gemeint, die zurück in das Land Palästina kommen. Und wieder anfangen müssen, die Länder zu bestellen. Und dann wird hier das Bild beschrieben, wie der Farmer hinausgeht aufs Land und seine Schürze voll hat mit Samen und dann in die Schürze hineingreift, den Samen rauszieht und ausstreut. Und während der Same zu Boden fällt, fallen noch Tränen zu Boden. Denn er weiß nicht, wie lange er noch seine Familie ernähren kann. Er weiß nicht, was der Boden hergeben wird. Er kann den Boden nicht dahin bringen, das zu machen. Er kann die Ernte nicht beschleunigen, Er kann nichts tun. Das Einzige, was er kann, sagt Jakobus, ist was? Warten. Geduld haben. Und so spricht der Psalmist dann die Verheißung aus. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Das ist das Bild dahinter. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Ihr Lieben, Geduld zu lernen und zu warten ist ein schwerer Weg, oft ein Weg mit Tränen. Aber es ist das Einzige oft, was wir tun können. Das Einzige, was uns bleibt. Wenn die Zeit der Ernte kommt, wird jeder Farmer vergessen haben, wie schmerzhaft es war, den Samen auszustreuen auf dem Boden. Und er wird jubeln. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Gott vertrauen, ihr Lieben, wenn wir nichts mehr in der Hand haben und noch nichts wiederbekommen haben. Das lernen wir von palästinischen Farmern. Das lernen wir von palästinischen Farmern. Zweite Personengruppe, die er anspricht, sind die Propheten, die uns Geduld lernen oder lehren. In Vers 10 sagt, nehmt euch sie zum Vorbild, Brüder. Zum Vorbild des Leidens und der Geduld, die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Wenn es eine Gruppe gab im Alten Testament, die wahrscheinlich mehr als kaum je in irgendeiner andere Gruppe gelitten hat, ungerecht gelitten hat, dann waren es die Propheten des Herrn. Sie mussten das Wort Gottes verkünden und haben oft nur Verachtung geerntet. Keiner wollte hören. Oft standen sie ganz alleine da. Ein Mose musste 40 Jahre sich das Murren seines Volkes in der Wüste anhören. Manchmal wurde es ihm zu viel. Ein Jeremia, der weinende Prophet, wurde in eine feuchte Zisterne geworfen. Es hat gelitten, dass sein Volk nicht hören wollte. Ein Daniel warf man zu den Löwen, weil er Gott treu blieb, öffentlich treu blieb. Und Jakobus sagt, denkt an diese Propheten. Denkt über sie nach. Das wird euch helfen. Geduldig bleiben zu wollen. Das letzte Beispiel, das Beispiel von Hiob. Hier wird er namentlich, hier wird er wesentlich konkreter. Hiob, Vers 11 dann. Und siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und Erbarmen ist, barmherzig ist. Wir kennen die Geschichte von Hiob. Ja, ein sehr gottesfürchtiger, ein sehr treuer Mann. Was musste er leiden? Und er hat das nicht unter die Füße gekriegt. Was hat er gerungen damit? Und wie war das für ihn? Ungerechtes Leiden. Warum ich? Wer lebt denn besser als ich? Und Gott hätte ihm das bescheinigt. Er sagt, ja, es war. Es gibt keinen wie du auf dieser Erde. Keinen. Und dennoch. Irgendwann taucht Satan vor Gottes Thron auf und fordert Gott heraus. Eigentlich fordert Gott Satan heraus. Ja? Denn er sagt, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er stößt richtig seinen Nase auf den Hiob und sagt, guck ihn dir an. Ja, als wollte er ihn herausfordern. Teste mich, fordere mich heraus. Und ja, Satan tut's. Sagt, natürlich. Ist doch kein Wunder. Du hast ihn gesegnet, reich gemacht. Guck es dir an, wie gut es dem geht. Ich gehe eine Wette mit dir ein, Gott. Ändere das mal alles. Und du wirst sehen, dass Hiob genau ist wie jeder andere. für die Menschen, die mir vorausgegangen sind, dass ich sie anschauen darf, dass ich von ihnen lernen darf und dass ich sie auch ein Stück weit bewundern darf für ihre Treue, für ihre Geduld, für ihr Aushalten. Dass ich die innere Kraft finde, zu sagen, ja, ich will diesen Weg auch gehen bis zum Ende. Ich will Geduld lernen. Wir können das an den palästinischen Bauern lernen, an den Propheten, an Hiob, aber vor allen Dingen an Jesus. Das zweite, erlebe Advent in dem Bewusstsein, Jesus steht vor der Tür. Wie schaffen wir das? Wie können wir unser Bewusstsein auch dort steigern? Ihr Lieben, ich finde da immer, Jesus sagt nicht umsonst, lasst die Kinder zu mir kommen. Werdet wie die Kinder, denn ihnen gehört das Himmelreich. Denn Kinder können sich das viel einfacher alles vorstellen. Und sie leben von dieser Vorstellung, von dieser Fantasiekraft. Und das wird lebendig in ihnen. Und wenn wir erwachsen werden, dann fahren wir das alles runter, weil wir dann auf einmal so real geworden sind und in der Realität leben. Natürlich leben wir in der Realität, aber wenn unser Glaube wahr ist, dann ist das, was wir glauben, Realität. Und es wird bald Realität sein. Und das, was wir hier kennen, wird nicht mehr die Realität sein. Benutze deine Vorstellungskraft. Mal es dir aus. Mal dir aus, wie wäre das? Wenn jetzt in diesem Moment Jesus hier eintreten würde und diese Welt umgedreht wird und die Invasion des Himmels heute stattfinden würde. Jesus kommt wieder, ihr Lieben, das ist keine Fantasie. Das ist keine Fantasie. Das dürfen wir uns ausmalen. Ihr Lieben, es mag sein, dass wir manchmal falsche Vorstellungen haben, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Aber dass er wiederkommt, das steht. Die Bibel hat es einmal verheißen. Ganz am Anfang, vor Jahrtausenden. Dass er kommen wird. Es hat Jahrtausende gedauert, aber er kam. Er kam. Die Bibel hat es erneut verheißen. Er kommt wieder. Auch wenn es mittlerweile schon 2000 Jahre her ist. Aber er kommt. Das ist Advent. Darum wird es auch geschehen, weil Gottes Wort gesagt hat. Vielleicht sagst du, ich habe Gottes Wort vielleicht noch nie so richtig so vertraut, dass das für mich so lebendig geworden ist. In diesem Bewusstsein zu stehen, wirklich Jesus steht vor der Tür. Dann lade ich dich ein. Ob du es schon gemacht hast oder heute Morgen zum ersten Mal tust, aber mit Jesus selbst zu reden und zu sagen, hey Jesus Christus, ich glaube daran, was in deinem Wort steht. Auch wenn ich es nicht sehen kann und jetzt einfach nur am Investieren bin und scheinbar nichts zurückkommt. Aber du kommst wieder. Du hast dein Wort einmal gehalten, du wirst es wieder tun. Und ich will daran festhalten. Lass mich teilhaben an deinem Reich jetzt schon. Jetzt schon für dein Reich leben. Vergib mir, wo ich unabhängig gelebt habe. Ich will geduldig auf dich warten, bis du wieder.